die selbstständig. Nein, ja, im Ernst. So ein kleiner, die sammelt so ihren einzelnen eigenen Honig. Ich meine, wozu Monarchie? Ich meine, irgendwann ist ja auch mal gut. Hallo, hallo zum Heuschrecken-Podcast. Ich bin Katrin.
Ich bin Lenny. Ja, und willkommen zurück. Ich habe Nachrichten gefunden.
Okay.
Und zwar ziemlich lustige, die können dich sehr freuen. Es sind auch ziemlich traurige Nachrichten, aber es sind auch lustige Nachrichten. Und zwar haben wir letzte Woche, ich glaube, wir bauen jetzt zum ersten Mal eine Chronologie auf, letzte Woche über die Heuschreckenplage geredet.
Ja.
Auf Sardinien. Und da meintest du ja noch so scherzhaft, ja, man könnte ja eigentlich die Dinge auch einfach essen und sagen,
Manna fällt vom Himmel.
Genau, Manna fällt vom Himmel. Exakt das ist tatsächlich passiert im Jemen. Hm. Und zwar gab es da eine riesen Heuschreckenplage. Und dann haben die sich überlegt, und zwar in Sana haben sie sich dann überlegt, als sie immer weiter fortgeschritten sind, dass sie einfach nachts, wo die Heuschrecken halt bewegungslos einfach rumliegen.
Schlafen die dann oder
was? Genau, aha, da schlafen okay. Die. Haben sie die mit Netzen beworfen, gefangen, geröstet, auf dem Markt verkauft.
Mhm.
Und damit auch das Fasten gebrochen sozusagen. Also sozusagen das Fasten beendet.
Zwischendurch das Fasten beendet? Oder haben sie nach dem Fastenende haben sie gesagt, hey Leute.
Nein, wie man so sagt, Fasten brechen. Also
an dem richtigen Tag.
Genau, aber so oder so ist es jetzt nicht nur Rarität, sondern eine richtige Spezialität geworden. Sie haben diese Heuschrecken einfach in Nahrung umgewandelt, also exakt das.
Genau, und jetzt ist es jedes Jahr, hast. Danke, lieber Gott, dass du uns wieder...
Naja, jetzt ist wieder die Sache, dass man sagt, Heuschreckenfelder.
Ein Jahr lang Weizen, ein Jahr lang...
Heuschrecken sind ja super leicht zu züchten, du musst einfach nur mehrere Felder
brachliegen lassen
oder eben auch bepflanzen und dann macht sich das ja von selbst. Was dabei halt wieder interessant ist, dass er sowieso prophezeit wird, oder was heißt prophezeit, aber es gibt die Theorie, dass man sagt, Heuschrecken könnten zu guten Teilen die Fleischernährung ersetzen, weil sie viel
proteinhaltiger sind,
gehaltvoller, aber viel weniger Energie verbrauchen in ihrer eigenen Entwicklung sozusagen im Vergleich jetzt zu Kühen oder irgendwas.
Keine Hormone enthalten.
Und das fand ich nämlich auch irgendwie lustig, dass man sagt jetzt, oh Gott, die Heuschrecken zerstören unsere Felder und machen das alles kaputt und lassen die dann irgendwie so zerstört zurück, was ja auch stimmen mag. Und dann aber mit dem Vergleich, dass man sagt, Heuschrecken sind eigentlich auf die Masse gesehen nahrhafter als jetzt Kuhfleisch, ist mir dann wieder klar geworden, Kühe zerstören ja auch unsere Landschaft. Also
naja, definitiv.
Das sieht man ja irgendwie in diesen ganzen Leonardo DiCaprio-Dokus und sonst was, dass man sagt, die ganze Landstriche gehen ja sozusagen irgendwie verloren, weil da eben dann Kühe gezüchtet werden und auf so riesen Grauflächen einfach gehalten werden. Bloß da haben wir das natürlich irgendwie mehr oder weniger organisiert, deswegen sind wir damit vielleicht einverstanden. Aber im Grunde gar kein so großer Unterschied.
Ja, wir sind da, ohne es zu wollen, auf ein riesen Ökothema gestoßen.
Ja, irgendwie, wir behandeln
schon
sehr viel.
Die ganze Revolution der Ernährung nach sich ziehen wird. Veganer werden wieder zu, man sollte ein Wort dafür finden, für Leute, die sich von Insekten
nur
ernähren.
Nur Insekten, ausschließlich Insektianer. Insekten.
Nee, das, besser, es muss irgendwie so, warte mal.
Nee, es muss schon so, ja, Vega ist halt, das heißt wahrscheinlich pflanzlich einfach, oder?
Ja.
Weil dann kann man es leider nicht so gut einreihen in dieses vegetarisch-vegan, sondern müsste dann nochmal einen neuen Begriff finden.
Ja, wie heißt denn Lateinisch? Was heißt denn unsere Heuschrecke auf Lateinisch? Ach, ja, wir haben ja tausend schlimme Namen.
Hätte mal jemand das kleine Latino, dann könnte man ja.
Ja, ne?
Könnte man das ja vielleicht sogar wissen.
Du alter Streber hast das ja gemacht.
Und habe keine Ahnung tatsächlich. auf jeden Fall, fand ich es jetzt tatsächlich lustig, dass das eigentlich auch die beste Bekämpfungsmethode war. Und sich damit, finde ich, auch mehr noch als, wenn man sie jetzt mit Pestiziden bekämpft, irgendwie sich der Kreis schließt, weil damit habe ich so das Gefühl, sind ja alle glücklich. Man ist so wie, die Heuschrecken sind glücklich, weil sie konnten ausströmen und essen. Wir sind glücklich, weil wir konnten dann die Heuschrecken essen. Während so Pestizide streuen, macht auf einmal so einen Cut in die ganze Sache. Ne? So wie, okay, das war's jetzt nicht. Diesen Verlauf der Geschichte wollen wir nicht weiter verfolgen.
Also, jetzt kannst du übersetzen. Ac locusta singula. Singular ist ja klar, einzeln.
Ja.
Ac locusta singula. Was ist denn locusta? Das hätte man jetzt gern gewusst.
Locusta, keine Ahnung. Klingt aber beides jetzt auch nicht nach so einem perfekten Namen für eine Nahrung.
Locustinica, Locustana, die Locustana. Nee, das klingt irgendwie nicht so sexy, da muss man was Besseres finden.
Ja, und die Frage ist auch, bleibt man dann bei Heuschrecken, einfach weil die ja das Ding mit der Plage haben, oder nimmt man auch noch andere Insekten hinzu?
Natürlich, man nimmt alle Insekten dazu, da bin ich dafür. Ich habe dir was Schönes mitgebracht.
Schön.
Vielleicht auch zum Lachen. Sorry, ihr Zuhörer.
Ja, wir gucken jetzt Videos hier.
Das ist
unser Podcast.
Du wirst es jetzt, ich meine, das ist eine eigene Kunst, zu beschreiben, was du siehst.
Okay. Aha. Ah, das habe ich gleich schon mal gesehen, oder was? Ist das die Heuschreckenpose?
Ja, die Yoga-Pose für Heuschrecken. Stellt euch einfach vor, euer Kopf liegt auf dem Boden, das Kinn liegt auf dem Boden.
Ist eigentlich,
und die Schultern, mehr nicht.
Also es gibt, ich glaube, es gibt in der Fallbeschreibung, gibt es den sogenannten Klappstuhl. Ich glaube sozusagen, wenn ihr schon mal...
Moment, das ist auch der Klappstuhl?
Könnte ich mir vorstellen, ja. Wenn ihr schon mal ein Fail-Video gesehen habt oder wo irgendjemand halt ungünstig gestürzt ist und quasi mehr oder weniger auf dem Kehlkopf landet und die Beine sich oben rüber klappen, so und sieht die Pose aus, bloß halt kontrolliert.
Was gibt es denn da für Videos?
Ja, das passiert dann da. Und sobald du Fahrrad fährst und die Fahrradbremse so, irgendwie zu doll ist.
Dann ist es auf dem Kehlkopf, genau. Die Arme sind, muss man dabei sagen, in dieser Pose irgendwie so nach hinten gefaltet.
Ja, gar nicht geachtet.
Die Füße hängen dann quasi über dem Kopf. Ist eine powervolle Pose, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, schwierig, da irgendwie standzuhalten.
Genau.
Und nicht abzusinken. Aber das ist ja irgendwie sowieso, aber schön, dass da die Heuschrecken auch tatsächlich wieder was abbekommen
eigentlich,
haben.
Ja, siehst du, die sind überall. Es ist eigentlich ein wichtiges Tier, was man schon lange beobachtet hat. Ich meine, wenn im Yoga eine Heuschrecke beobachtet wird, die Posen kommen ja aus den Bewegungen der Tiere.
Ja. Also historisch gesehen haben die Heuschrecken eine viel größere Rolle gespielt und sind dann irgendwie in Vergessenheit geraten. Sogar so sehr, dass wenn wir uns heutzutage mit Heuschrecken beschäftigen, wir relativ, oder ich zumindest relativ wenig auch Informationen über die finde und sehr viel auch vage gehalten wird, weil also auch ganz einfach wissenschaftlich und biologisch, dass viele über manche Sachen gar nicht so richtig Ahnung hatten. Ich habe das Gefühl, die Heuschrecken sind so ein bisschen out momentan.
Insekten sind out. Weißt schon, dass es immer noch keine Mücken gibt, ne?
Das stimmt, aber Bienen sind ja zum Beispiel nicht out. Aber wieso, es gibt immer
Wir haben eine Biene, die jeden Morgen, also ich habe dann den ganzen Balkon voller Lavendel, und dann kommt eine Biene morgens ganz einsam und dann hatte ich plötzlich die Idee, oh, und wirklich, das hat mich plötzlich richtig begeistert. Bienen leben ja als Bienenvolk zusammen. Ne? Mhm. Man könnte ja sagen, Monarchie, oder? Das ist so ihre...
Ja, mit der Königin.
Ja, genau, ja. Das ist so ihre Gesellschaftsform. Und wir sind das auch so gewöhnt, du hast da eine Königin und wenn du die irgendwo hinpackst, dann kommen alle hinterher und um die dreht sich alles und die sitzt da in der Mitte dieses Bienenstocks und dann werden die Waben mit Honig gefüllt und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann dachte ich mir, wow, eine einzelne Biene. Und dann dachte ich mir, die wählen sich immer so heran und dann ging der Gedanke so weiter, vielleicht ist die selbstständig. Nein, ja, im Ernst!
So einen kleinen
sie sammelt so ihren eigenen Honig. Ich meine, wozu Monarchie? Ich meine, irgendwann ist ja auch mal gut. Und dass sie gesagt haben, so, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wir wissen es nicht. Wir denken, es gibt nur Bienenvölker. Aber in Wirklichkeit gibt es viele kleine Bienen, die ihr eigenes Ding machen.
Aber dann, also mal abgesehen davon, dass ich es eine interessante Sichtweise auf das Bienensterben finde, wenn dann einfach nur noch vereinzelte Bienen vorkommen.
Man findet die nicht mehr.
Du bist bestimmt selbstständig. Nee, der Rest ist einfach gestorben.
Nein. Überall sind selbstständige Bienen unterwegs, weil die Bienen machen auch Fortschritte. Und sie haben dieses Gesellschaftssystem der Monarchie jetzt hinter sich gelassen.
Ah ja, okay.
Zumal sie auch gemerkt haben, dass sie auch ausgebeutet wurden und haben jetzt beschlossen, Schluss damit.
Und dann muss man immer so, wenn man die dann zurückverfolgt zu ihrer Wabe, zu ihrem Bienenstock, dann sind das so ganz kleine, so die haben einfach nur so
So eine einzelne Wabe.
Ja, so eine einzelne Wabe. Und die muss man dann auskämmen, um ein bisschen Honig
zu bekommen. Im Grunde ist es eine Einzelwabe, die entsteht. Und genau.
Das wäre super lästig, also für uns.
Ja, wir sind raus aus dem Spiel. Ja. Das merkst du doch. Wir sind nicht mehr gefragt. Für die Bienen ist es vollkommen okay. Nicht nur nicht aussterben, sondern wirklich eigentlich ganz neue Gesellschafts- und Lebensformen, die entwickelt werden. Und die vielleicht auch zu... Ich meine, bei den Menschen ist es ja auch so. Wir wissen es ja auch, dass wir uns nicht so vermehren, wie wir uns vielleicht früher vermehrt haben.
Ja.
Also Städter, die sich definitiv nicht mehr so ernähren, wie man sich in der Zeit ernährt hat, als man sagte, oh mein Gott, man stirbt vielleicht aus.
Ja.
Und die Bienen sind jetzt einfach auch an dem Punkt.
Aber wenn die Bienen jetzt selbstständig sich machen, dann dauert es ja wahrscheinlich auch nicht lange, bis es so eine riesen Welle von Bienen-Burnouts gibt, weil die sich alle überschuftet haben. Weil wenn die eine Biene euren kompletten Balkon macht, und dann vielleicht eine andere Biene sogar eine Wiese findet und die komplett selbstständig bestellt.
Na, wieso selbstständig? Sie sammelt nur so viel, wie sie für sich selber braucht. Sie ist
Selbstversorger.
Ja, sie ist Selbstversorger. Sie ist nicht selbstständig, sie ist mehr wie so ein Selbstversorger. Mhm. Jemand, der also würde jetzt so als Mensch, der ja jemand, der aufs Land zieht und sagt, hey, mir reicht der Apfelbaum, den ich da, wo ich mein Äpfelchen pflücke morgens und keine Ahnung, so ein, hab eine Kuh und die melke ich morgens und dann
ja.
Den Kuhfladen tue ich in meinen kleinen Ofen. Und
hast du dein Buch weitergelesen oder zu Ende gelesen?
Ja, ich habe so ziemlich flach durchgelesen, also bin dann von Kapitel zu Kapitel gejumpt, weil dann wurde plötzlich, gab es auch ein Kapitel, drei kleine Wölflein oder drei kleine Zicklein, dachte ich mir, dachte ich mir, ich will mir also die politische Angelegenheit. Ja, es geht viel ums Landleben und auch um die Frage, was ich jetzt auch interessant fand, wie wird das Land bewertet von der Stadt? Also zum Beispiel, wenn sich Städte ausdehnen, dann greifen sie auf Bereiche über, die eigentlich vorher dem Land gehören. Sowas habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja?
Doch,
die Stadt wird einfach größer. Sorry. Und irgendwann reichst du dann natürlich an die Bauernhöfe und diese Geschichten ran und dann wird dann sozusagen, na, was heißt enteignet? Das wird dann schon überlegt, wo kommt die Straße hin, wo kommt das hin? Und die kleinen Ortschaften werden eingemeindet. Man hört sich so freundlich an, aber im Grunde ist es ja wie, sie werden geschluckt und dann verändert sich die Struktur in dieser Gegend. Ja,
ja, das war doch auch ein bisschen das, was wir in Bochum zum einen gesehen haben, also in Eppendorf, wo also Uwe groß geworden ist und dann haben wir sein Kinderhaus, also wo er aufgewachsen ist oder geboren ist, also das Haus gesehen. Und dann meinte er, ja, hier gegenüber, das war dann der Bauernhof, der hatte hier die Felder. Und das war jetzt in dem Sinne umfunktioniert zu einem normalen Wohnhaus, weil man halt merkt, okay, jetzt auf einmal, da gab es noch so ein paar Felder und das war auch schon noch am Stadtrand, aber trotzdem merkt man, das ist jetzt mittlerweile einfach, also es ist ein Bauernhof, der mitten in der Stadt steht, mehr oder weniger, weil man merkt, okay, der Rest ist einfach drumherum gewachsen. Und hier in Potsdam merkt man es natürlich auch. Das sind jetzt nicht so krass.
Die Felder.
Die Felder, genau, das sind jetzt zwar keine, die bestellt werden, aber trotzdem merkt man, gut, das ist alles einfach vorher Grünfläche, Wald und sonst was gewesen und jetzt werden da Häuser hingebaut.
Ich meine, das ist Weltkulturerbe, glaube ich, die Feldflucht dort.
Ja.
Deswegen wird da auch nichts gemacht, aber ansonsten. Ich weiß, als Kind, wir haben ja in Zehlendorf gewohnt, also Außenbezirk von Berlin, auch in so einer Neubausiedlung, die wurde quasi so in den 60ern auch gebaut und dann sind meine Eltern da eingezogen, als ich, glaube ich, ein Jahr war oder so. Und da war gegenüber noch ein Feld und es ist richtig so, der Randbezirk von Berlin natürlich und da waren auch noch Felder und es war so seltsam, weil es zwischen diesen ganzen Siedlungen einfach so einsam dieses Feld lag, als hätte der Bauer gesagt, ich verkaufe nicht.
Ja.
So, und dann später wurde aus dem Teil des Feldes ein Abenteuerspielplatz, weiß ich noch. Und wenn Zirkus kam, hat er da auch immer drauf kampiert, seltsamerweise. Fällt mir jetzt auf dem Stoppelfeld sozusagen. Ja. Weiß gar nicht, was da jetzt heute ist oder wieso.
Aber das wäre doch ehrlich gesagt mal ein Konzept, was wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn macht, aber worüber wir trotzdem kurz diskutieren können. Felder in Städten, einfach sozusagen, dass du sagst, anstatt du hast Land und Stadt,
oder
sagst du
Park,
das,
was
genau,
ja auch wieder,
sondern du sagst einfach, okay, dieser Block Häuser, der nächste Block ist einfach ein Feld, was dann bestellt wird und sonst was und dann so eigentlich so wie so ein Schachbrett oder sowas, dass man sagt, das ist immer Feld, Häuser, Feld, Häuser.
Vor allem, da hätte man dann ja auch, ich meine, was hier jeder sich da in seinem kleinen Mini-Garten hinterm Haus oder vorm Haus abkämpft mit Insekten und so weiter, da hast du dann, da kann dann alles stattfinden. Sozusagen.
Ich meine, stattfinden, oh, ist ein schönes kleines Wortspiel. Es hätte natürlich ein paar Probleme, dass
man
sagt,
alles Land finden.
Genau. einfach würde es die Wege in der Stadt unnötig erweitern, weil du natürlich, um irgendwo hinzukommen, sagen wir mal in einen Café, musst du.
Durchs Feld?
Ja, vor
Da hätte man ja
allem,
nichts gegen, oder? Wäre doch
das
irgendwie,
wäre vielleicht ganz schön, aber trotzdem
statt einem
streckt
Park
sich
zu
so eine.
sagen, wir haben ein Feld und Leute lebt damit. Also es gibt
Ja.
so Bänke für, man könnte ja vielleicht noch solche Schneisen schlagen, wo man dann so.
Oder.
Übrigens fällt mir ein, dass der Bauer das immer gemacht hat, wenn auf dem Feld bei uns gegenüber. Der kam
Ja.
natürlich dann irgendwann und hat das Feld runtergemäht. Und
Ja.
es war mal sehr aufregend. Man musste mal, wenn er kommt, dann hörte man diese riesige Mähmaschine, mit der er darüber gefahren ist. Und es war noch so eine Mähmaschine, wo man so, man fährt mit der Mähmaschine und natürlich wurden hinten nicht, flogen nicht die fertig geformten Ballen raus. Es
Ja.
war eine Mähmaschine, anschließend kamen Leute mit riesigen Haken und haben es so
Ja.
zusammengehakt und es war vollkommen basic. Und der ist dann so gekommen und irgendwie, jetzt wo ich mich dran erinnere, glaube ich, war der irgendwie, also der hat jetzt nicht so gemäht, wie zum Beispiel der Typ in Italien, den wir gesehen haben, der dann so gesagt hat, ich fange hier an und dann mache ich so Kreise und konzentrisch oder was. Der hat mal so Schneisen in das Feld gefahren und da konnte man natürlich dann
Ja,
durchrennen, wie durch
ja.
Straßen. Und rechts und links stand dann noch das hohe Korn. Das war
Das
irgendwie
ist ganz
schick. Und
cool.
jetzt fällt mir gerade auf, dass es eigentlich ziemlich chaotisch war oder ziemlich anarchistisch.
Ja,
Ja.
natürlich. Aber war das, ist das nicht das, wo ihr, was ihr bei Call Me by Your Name gesagt habt, als wir den geguckt haben, dass sie da ja auch mit den Fahrrädern so durch die Felder fahren oder an Straßen neben den Feldern sind und da dann eben auch diese runden Strohballen sozusagen sind und dass ihr
So
meintet,
in
die.
Folie, die gibt es nicht, die gab es nicht,
Also
definitiv
in
nicht in den
Folie waren die, glaube ich,
60ern.
nicht, aber trotzdem, dass man
Ja, also die
sagt,
gab es überhaupt nicht, sowas gab
80er
es.
ist das ja der Film.
Ach, warte mal, ja, 80er, genau. Aber 80er auch noch nicht.
Ja.
Also kam, also
Habt ihr das mal
vielleicht ist es,
recherchiert oder war es einfach
ja,
nur ein
müsste man mal
Gefühl?
gucken.
Weil es war in Italien dann auch noch. Ich weiß nicht, ob die
Ey,
vielleicht fortschrittlicher waren,
oder
was das
umgekehrt,
angeht.
eher umgekehrt, oder? Seit
Das.
wann gibt es seit wann gibt es Heuballenmaschinen?
Ja.
Jetzt gibt es die ja auch in viereckig, die Heuballen. Erstmal, das war wohl die Zwischenphase, wo man dann einfach viereckige Dinger gemacht hat, aber die runden sind wirklich noch mal neuer.
Ja. So
Ja,
eigentlich, ich
lustig.
finde es aber lustig, weil das haben wir in Italien, ist mir das auch nochmal klar geworden, dass wir natürlich die ganze Zeit moderner sind und sonst was, aber die bestellen da halt noch die Felder und hier passiert das ja auch, bloß dass es nicht immer so im Blick ist. Also in Italien sind wir da wirklich im Nirgendwo und wenn man spazieren geht, läuft man eigentlich direkt durch ein Feld. Hier in Berlin oder in Potsdam ist das natürlich anders. Aber dass man trotzdem merkt, es ist schon doch sehr auch genau das, was man vor nicht Jahrhunderten, sondern echt vor Jahrtausenden gemacht hat. Ich meine, das liest man ja dann auch in Sapiens, dass man sagt, es gab auf einmal die Revolution, wo man dann angefangen hat, eben Sachen anzubauen und sowas. Und die ist schon eine echt ganze Weile her. Und irgendwie machen wir das trotzdem immer noch so. Und dann kann man natürlich sagen, okay, don't fix something that isn't broken. Und wenn, solange es funktioniert, können wir es auch weitermachen. Aber trotzdem fand ich es faszinierend, dass man immer noch Samen in die Erde tut, die wachsen lässt, die abmäht, die zu Ballen zusammenfügt. Und auch wenn es dann vielleicht irgendwann so kleine Updates gibt, wie, okay, wir machen jetzt keine rechteckigen, also Quader daraus, sondern eben runde Ballen, ist es doch relativ rückständig noch.
Naja, das ist ja die Tiernahrung und eigentlich ist es ja toll, ne? Das ist dann eigentlich noch ein Zeichen von einem sehr guten Ablauf. Also, dass man nur die Köpfe nimmt für die Nahrung und den Rest
Ja.
zum Draufliegen oder Stall sauber machen oder Einlage in den Stall. Das finde ich eigentlich klasse,
Dass auch alles
dass wir jetzt nicht
verwertet
unser
wird.
Vieh auf Styropor legen oder irgend so
Ja,
ein
das wäre totaler
Zeugs,
Quatsch, das stimmt.
ja. Sondern sagen, ja, da wird alles genutzt an einem Getreide.
Ja, das ist ja sowieso immer die Frage, sowieso auch bei Fleischkonsum, aber bei eigentlich allem, dass man sagt, auch nachhaltig Sachen benutzen. Und momentan leben wir echt in einer Phase, wo man. Ich meine, es gibt dann Leute, die regen sich über die Strohhalme auf, also beziehungsweise regen sich darüber auf, dass sich Leute über Strohhalme aufregen und sagen dann, ja, was macht denn jetzt so ein Strohhalm und was auch immer. Und ich finde es aber trotz.
Übrigens witzig, ne? Strohhalm,
Ja,
weil
genau,
die waren früher aus Stroh,
ja.
ja.
Und wieso nicht daran zurückgehen? Auf jeden Fall
Also.
finde ich es lustig, dass sich da so ein bisschen drüber aufgeregt wird und man gesagt wird, oh, jetzt muss man ja nicht damit anfangen. Oder wenn man jetzt anfängt, irgendwie nachhaltig. Keine Ahnung, weniger zu staubsaugen oder einen anderen Müllbeutel zu benutzen oder so. Dass ich schon glaube, dass, wenn man das in die kleinen Lebenssituationen mit einbindet, dass sich das nach und nach einfach mehr ins Selbstbewusstsein mit einflechtet, sodass man dann irgendwann auch auf die größeren Dinge guckt und sagt, warte mal, das muss doch nicht sein, das ist so ein bisschen Verschwendung hier. Aber das ist schon nicht schlecht, dass auch wenn es manchmal vielleicht penibel und ein bisschen übertrieben einem vorkommt, einfach an alles ranzugehen, also auch Plastiktüten oder überhaupt Tüten, selbst wenn das eine Papiertüte ist im Supermarkt, bin ich so wie, das ist für mich nicht so ein großer Schritt, einfach einen Jutebeutel mitzunehmen. Ich muss dran denken, auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so anstrengend, das zu tun. Und ich glaube, dieses, ich bereite mich auf etwas vor, ich weiß, ich möchte etwas machen, ich möchte einkaufen gehen, okay, dann nehme ich jetzt schon einen Jutebeutel mit, glaube ich, bringt einen ganz anderes Denkmuster, als wir, oder zumindest ich, meine Kindheit vorher gelebt hat, wo man so ist wie, egal wo ich hingehe, sie werden alles für mich perfekt vorbereitet haben.
Jetzt muss ich allerdings auch sagen, da habe ich letztens drüber nachgedacht, dass, dass für Kinder das oft auch, nicht Jugendliche, aber für Kinder oft, die caven so voll rein in das, was der Mainstream macht.
Ja.
Das ist irgendwie ein richtiges Bedürfnis. Ich dachte, musste mich letztens erinnern an die 1 Million Shampoo-Sachen, die ihr da immer in der Dusche habt, wo man sagte, okay, kann ich irgendwas davon jetzt mal irgendwie weg oder so, einfach nur für die Optik, ja? Oder wie viel Shampoo verwendet man überhaupt oder muss man Shampoo verwenden?
Ja.
Und da solche Dinge, wo man dann merkt, ich kaufe das Shampoo eigentlich nicht, weil ich es brauche oder verwende oder aufbrauche, sondern mehr so, weil ich in einem Laden stehe und da blinkt was und es macht mir Spaß und ich will teilnehmen und ich nehme es mit. Und weißt du, all diese anderen Sachen spielen auch so eine große Rolle. Und ich finde es toll, wenn ich eine Plastiktüte kriege. Was ist da drauf? Ah, da steht, keine Ahnung, H&M drauf oder so ein Stern drauf. Die will ich haben und jetzt will ich mit der rumlaufen und zeigen, dass ich da war.
Aber
all diese Dinge, die...
Ja, natürlich. Es hat schon auch irgendwie, es ist natürlich immer so ein bisschen Statussymbol. Sei es eben nur eine Plastiktüte, ist trotzdem irgendwie... Aber trotzdem hat es auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Aber lustig, wo du es gerade mit dem Shampoo angesprochen hast, weil ich tatsächlich irgendwann von dem Shampoo einfach weggegangen bin zu
der Seife.
Was ehrlich gesagt 1000-mal mehr Spaß macht in der Dusche. Man hat einfach so ein Stück Seife, was man sich über den Kopf reibt und über den Körper und irgendwie hat das für mich irgendwie auf jeden Fall die Duschfreude erhöht. Und dann habe ich irgendwann auch aufgehört, die zu benutzen. Und jetzt seit einiger Zeit dusche ich einfach komplett ohne Shampoo. Ich habe bis jetzt noch kein schlechtes Feedback bekommen. So, also vielleicht habe ich ja nur sehr liebe Menschen um mich, die das immer dann ertragen, aber...
Naja, man hat ja keinen Dreck in dem Sinne abzuwaschen. Es kann höchstens um ein bisschen so ein Spaß am Duschen sein oder Duft oder vielleicht manchmal ist man verschwitzt und sagt, das hilft dann nochmal, aber die Haut, also ich weiß, dass wir das bei Babys so ist, da ist es auch wirklich so, wird ja auch gesagt oder man merkt das auch ganz natürlich, die brauchst du nicht waschen. Also klar, dann wischst du mal den Hintern ab, wenn es ein bisschen... Aber das kannst du mit klarem Wasser machen, das reicht vollkommen. Du brauchst wieder diese Läppchen, du brauchst auch diesen dämlichen Puder nicht.
Aha.
Ich weiß, wir hatten immer so Babys, die... Und ich weiß, dass es in der Generation meiner Eltern immer noch so war. Also erst kommt da Fett-Penatencreme auf den Hintern und dann kommt richtig der Puderstreuer drauf.
Ja.
Und was ich später auch überhaupt nicht verstanden habe, weil ich dachte, sag mal, versuch das mal als erwachsener Mensch, der jeden Tag so deinen Hintern so einzupudern und einzucremen. Du wirst schon merken, dass du dann Schwierigkeiten kriegst. Ja?
Ja.
Also man erzeugt natürlich auch, also wenn du ein Problem hast, kannst du es bekämpfen. Und wenn kein Problem da ist, warum?
Es geht aber dann hauptsächlich darum, dass, also die Idee dahinter war, dass einfach trocken ist, das Kind. Oder wie so.
Ich glaube, wund, weil Kinder werden ja schnell wund. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie in Stoffwindeln liegen. Und in den 60ern gab es eben auch noch keine Papierwindel. Und das hieß mehr Aufwand in der Versorgung des Kindes. Oder du versuchst dem Kind so eine Art Fettschicht über den Hintern zu machen, dass du sagst, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es aus Versehen...
Zweite Haut, weil die Haut einfach noch nicht.
Die Haut einfach schon mal vorzuschützen davor, dass es vielleicht. Wenn du aber öfter wechselst, ist es gar kein Thema. Natürlich, wenn du öfter jetzt Papierwindeln wechselst, dann hast du wieder keinen Fortschritt. Also es hat mit so vielen Dingen zu tun. Und wir haben euch da dann auch in Stoffwindeln gewickelt und man merkt dann schon, holla, eine Stoffwindel musst du sofort wechseln, wenn die nass ist. Also du kannst nicht jemanden in einer nassen Windel sitzen lassen.
Ja.
Das ist natürlich, da wirbt ja auch Pampers mit, dass die Feuchtigkeit sofort weggezogen wird vom Körper und das Kind dann ja, wenn es nicht allergisch ist gegen irgendein Parfümzeug, was in dem Papier drin ist oder dem Zellstoff, dann hat es erstmal einen trockenen Po, obwohl es sich letztendlich voll gepisst hat.
Ja.
Und es ist schon ein Komfort für dich, wenn du unterwegs bist.
Das ist ja eh die Frage, also es gibt ja auch, es ist ja in dieser Diskussion auch nie, also auch wenn es manchmal so hingehalten wird, finde ich es überhaupt, sollte es überhaupt gar kein Rückschritt sein in dem Sinne. Also schon kann man manchmal sagen, hey, brauchen wir das wirklich und können wir nicht darauf verzichten? Wie zum Beispiel jetzt auf Plastiktüten, wo ich sage, ey, es ist zwar natürlich irgendwie ein Rückschritt, dass ich jetzt wieder mit so einem Oma-Korb irgendwie einkaufen gehe oder einer Tüte, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das kann ich schon noch machen. Aber bei anderen Sachen denke ich mir auch, klar, ey, wenn wir jetzt Sachen erfunden haben, die uns das Leben wirklich einfacher machen und besser und irgendwie auch aushelfen, da muss man jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, weg damit, wir gehen wieder irgendwie in die Steinzeit zurück. Und gleichzeitig darf man ja nicht vergessen, dass man sagt, wir sind ja intelligente Menschen. Und man sagt, okay, wir haben diese Stoffwindeln, jetzt haben wir was entwickelt, was das besser aufsaugt. Dann lass doch jetzt mal irgendwie was entwickeln, was das auch zusammenbringt.
Man muss eigentlich nur den nächsten Schritt machen. Genau, wir haben es halt dann, wenn wir zu Hause waren, gesagt, wir sind zu Hause, wir können eine Stoffwindel nehmen. Ja. Kannst du gleich wegwerfen, kannst du gleich eine neue holen. Wenn du unterwegs bist, haben wir dann irgendwann
so
eine Pampers-Windel gehabt. Ja, weil man dachte, weil du wirst auch irgendwann, ich sag mal, aggressiv an der Art, wie du mehr Aufwand ständig hast.
Ja.
Und diese Aggressivität wälzt sich dann auf Leute ab beispielsweise und du merkst dann, das ist jetzt auch nicht gut für die Gesellschaft und für dich und für die Welt, wenn du einfach ein gestresster, aggressiver Mensch wirst.
Naja, und vor allem auch die Welt zu retten mit Trotz oder, naja, Trotz geht vielleicht sogar noch, aber mit so einer, ja, aggressiven Anti-Haltung ist vielleicht auch unangenehm, sondern man sollte schon Freude an der Sache haben, weil man ja auch ultimativ damit eine Welt kreieren möchte, in der es noch mehr Spaß macht zu leben. Von daher finde ich, darf man das genau nicht vergessen, dass man sich natürlich ewig irgendwie ein Korsett anschnüren kann.
Ja, im Grunde ist es cool, dass das ist wieder der Anfang des Gesprächs, wenn die Heuschrecken kommen, wenn man die Einstellung hätte, erstmal alles, was passiert, ich meine jetzt wirklich alles, positiv zu begrüßen, dann könnte man schneller darauf kommen, dass es tatsächlich eine gute Sache vielleicht ist oder in eine gute Sache sich verwandeln kann.
Ja.